Ja, vielen Dank für die Einführung. Thema beitragen statt tauschen. Ich fange erstmal an mit dem Internet, aber ja, dabei wird es nicht stehen bleiben, denn es geht ja, wie gesagt, nachher dann vor allem auch um die materielle Produktion. Aber erstmal als Überlegung, was man heute sieht im Internet, dass es im Internet eigentlich Fülle gibt, und zwar Fülle in zwei Bedeutungen des Wortes. Das eine ist Fülle im Sinne von grenzenloser Verschwendung. Also das Internet ist eigentlich ein sehr guter Ort, um da viel Zeit zu verlieren, um da viele Dinge zu machen, die man vielleicht nicht unbedingt tun müsste. Man kann den ganzen Tag sich Filme runterladen, die Festplatte füllen, wo man dann nachher nie dazu kommt, sie zu sehen. Man kann beliebig Zeit verlieren, eben Blogs zu lesen, Webseiten zu lesen, in der Wikipedia rumzusurfen und immer mehr Informationen zu einem Thema zu suchen, zu finden, auch wenn es einem letztlich gar nicht mehr weiterhilft, oder immer mehr Bilder zu einem Thema anzugucken, die alle gleich aussehen und ähnlich ist. Also man kann auch immer neue Programme auf seine Festplatte laden, ausprobieren, die im Wesentlichen alle doch nichts machen, was man dann später nochmal ernsthaft braucht. Also man kann da sehr viel, es gibt sehr viele Verschwendungsmöglichkeiten, die auch im Internet sehr günstig genutzt werden können. Das andere ist aber, dass Internet auch Fülle im Sinn von genau das, was ich brauche, uns ermöglicht hat, dass man eben, wenn man eine bestimmte Software sucht oder wenn man bestimmte ein Video sucht, Musik sucht, man eigentlich immer Musik von bestimmten Leuten, zum Beispiel findet man es bei YouTube, kann man sich mal einhören, sehr viel, oder man findet eben, wenn ich jetzt heute Abend einen bestimmten Film gucken will, dann finde ich den meist auch, zwar illegal, aber es geht im Allgemeinen, und man kann ebenso, wenn man halt Programme hat für einen bestimmten Stack, Programme sucht, findet man meist was, oder vor allem auch, wenn man überlegt, und die meisten hier wissen das wahrscheinlich gar nicht mehr, also auch für mich ist es irgendwie nicht mehr so ganz nachvollziehbar, wie es früher war, zu recherchieren zu einem Thema vor Zeiten des Internets, wo man eben dann in die Bibliothek gehen musste und bei Bücher erstmal ausleihen, sich da einzulesen oder im Brockhaus oder ähnliches vielleicht weniger Informationen gefunden hat, aber wo es einfach nicht möglich war, so gleich per Google über Webseiten da einen ersten Einstieg und dann auch oft einen sehr tiefgreifenden Einstieg schon nur per Internet zu bekommen oder mit anderen zu kommunizieren, die an einem Thema arbeiten. Das war ja früher auch außerhalb des eigenen lokalen Ortes kaum möglich. Oder eben, wenn man Probleme löst, dass man dann einfach denkt, also wenn man ein Problem zu lösen hat, dass man weiß, ja, wahrscheinlich hat man schon ein anderes Problem, dann kann man erstmal googeln und per Google findet man dann Informationen, wo andere darüber schreiben, was sie da gemacht haben, und kann dann entsprechend eventuell auch selber wieder nachfragen, in einen Dialog mit den anderen treten. Also auch dieses Problemlösen hat sich eigentlich, wenn es eben im Internet möglich ist zu kommunizieren, hat sich ganz neue Möglichkeiten dadurch hervorgebracht, eben genau das zu bekommen, was man eigentlich gerade haben will. Und nicht die Gesamtheit, aber doch ein größerer Teil von dieser Fülle, die wir da im Internet sehen, ist das Ergebnis commons-basierter Peer-Produktion. Das wirft natürlich eine Frage auf, was ist commons-basierte Peer-Produktion? Ich beantworte die in zwei oder drei Teilen, nämlich erstmal die Frage, was sind Commons, was sind Gemeingüter, dann was ist Peer-Produktion. Also Commons sind Güter, die von einer Gemeinschaft von Leuten entwickelt werden, gepflegt werden, bewahrt werden und die für die Nutzerinnen nach gemeinsam festgelegten Regeln verfügbar sind. Also die Nutzerinnen können größer sein, es können mehr sein als die Gemeinschaft. Bei freier Software ist so ein Commons, was die ganze Welt benutzen darf. In anderen Fällen ist es so, dass zum Beispiel traditionell Wiesen und Weideflächen und Wälder oft als Commons galten im Mittelalter, und dann war es meistens nur die Gemeinschaft, die Dorfgemeinde oder ähnliches, die da Zugriff hatte, aber innerhalb der Gemeinde hatten dann halt alle fairen, anteiligen Zugang. Und es ist also die Gemeinschaft der Leute, die sich um das Commons kümmert, das Commons entwickelt und bewahrt, die diese Regeln setzt. Der andere Baustein ist Peer-Produktion. Peer-Produktion ist freiwillige Kooperation zwischen Gleichberechtigten, also Englisch Peers, die zu einem gemeinsamen Ziel beitragen. Und wenn man dann beides zusammenfügt, dann bekommt man die commons-basierte Peer-Produktion, also Peer-Produktion, die auf Commons aufbaut und die ihrerseits auch wieder neue Commons entwickelt oder die Commons, die da sind und entwickelt wurden oder schon auf denen man aufbaut, pflegt und bewahrt. Und so vom Abstrakten mal zum etwas Konkreteren, also was sind solche Commons und was ist solche Peer-Produktion? Also ein wichtiges Element dort, das bekannteste, das früheste auf jeden Fall, was heute so im Internet nicht entstanden ist, ist freie Software. Das fing an mit dem GNU-Projekt, Und das GNU-Projekt wurde dann zusammen mit Linux, wurde da eben ein sehr gutes, freies Betriebssystem draus, was ich auch auf meinem Rechner habe, den ich leider heute nicht verwenden kann. Und der ist mittlerweile nach Windows und Mac OS von Apple, also das drittwichtigste Betriebssystem ist, was die Anzahl der Benutzer betrifft. Und gerade im professionellen Kontext, wo es auf Zuverlässigkeit und lange Laufzeiten ankommt, wird es eben noch sehr viel stärker benutzt als also in Firmen und im Webbereich, Webserver oder ähnliches, als von normalen Nutzern. Andere Betriebssysteme sind BSD, das ist ebenfalls eine Familie von freien Betriebssystemen. Dann gibt es natürlich viele Anwendungsprogramme. Zwei der bekanntesten sind Firefox, der Webbrowser, den ich hier auch gerade offen habe, und Thunderbird, das E-Mail-Programm von denselben Leuten. Gibt es sehr viel, ob das nun für Bildbearbeitung ist oder Videos gucken oder ja, der Programmierbereich gibt es sehr viel oder im Bereich der Web-Software eigentlich die ganze Software, die ganze Infrastruktur, auf der das World Wide Web und das Internet basieren, ist großteils, in großen Teilen freie Software. Das würde ohne freie Software alles gar nicht laufen. Also Apache, der weltgrößte, der Webserver, der von mehr als der Hälfte aller Webseiten genutzt wird, ist beispielsweise freie Software. Und ja, also diese ganze Infrastruktur ist sehr stark basiert auf freier Software, wo also eine Community von Leuten sich jeweils um die Entwicklung, Weiterentwicklung der Software kümmert, eine Community von Peers, und wo die Software dann das Gemeingut ist, was alle nutzen können. Dann nach der Software kamen eigentlich die freien Inhalte. Das ist deutlich später gewesen, das war so um die Jahrtausendwende, während es freie Software schon so seit den 1980er Jahren gab. Und da ist natürlich das bekannteste Projekt die Wikipedia, die freie Enzyklopädie, die es in mehreren hundert Sprachen gibt, auf Deutsch mit über 1 Million Artikel, wo auch jeder beitragen kann, die vorhin Artikel korrigieren kann oder neue Artikel anlegen, theoretisch, wenn es irgendein Thema gibt, was da noch nicht abgedeckt wurde. Und ja, die also durch die auch mittlerweile eine sehr große Community, wo es auch nicht leicht ist, sich für Einsteiger sich da zurechtzufinden, aber eben eine Community von Leuten, die sich um die Weiterentwicklung dieser Enzyklopädie kümmert. Wikipedia und die meisten anderen freien Inhalte basieren auf dem Modell der Creative Commons Lizenzen. Da war die Idee, wie bei freier Software, dass Leute, die Texte oder Musik oder Bilder oder Filme machen, statt normales Copyright auf ihre Sachen zu legen, den Nutzern bestimmte Rechte geben. Und was für Rechte es sind, entscheiden dann die Autoren selbst. Es gibt eine ganze Familie von diesen Creative Commons Lizenzen. Was aber immer erlaubt ist, ist das Kopieren, dass man eben das nicht kommerzielle Kopieren, dass man etwas an andere weitergeben darf. Und damit von Peer-Produktion eigentlich und von Gemeingut im engeren Sinn die Rede sein kann, ist dann auch noch nötig, dass es bearbeitbar ist, dass man also auch neue Versionen anlegen kann. Denn wenn man die Sache nur in Originalform weitergeben kann, sind natürlich kann kein Community-Effekt entstehen. Andere haben nicht die Möglichkeit, da sich selber einzumischen, selber das abzuwandeln, weiterzuentwickeln. Dann gibt es den Bereich des File-Sharings, BitTorrent und Ähnliches. Das dient nun weniger der Erzeugung neuer Inhalte als mehr der Verbreitung der vorhandenen. Ist dementsprechend umstritten, weil die Autoren oder die Rechteinhaber von Filmen und Musik und seit neuester Zeit, seit es Kindle und ähnliche Lesegeräte gibt, auch Büchern, nicht unbedingt glücklich sind, wenn ihre Inhalte da auftauchen, aber für die Leute, die erstmal die Sachen, die sie haben, die ihnen gefallen, mit anderen teilen wollen oder die sich für bestimmte Texte, Bücher, Filme interessieren, die das haben wollen, da ist es eben eine sehr effiziente Weise, Inhalte mit anderen zu tauschen, mit anderen zu teilen, tatsächlich auch die effizienteste Art und Weise, überhaupt Inhalte zu kopieren, also eine Kopierinfrastruktur zu ermöglichen, die das sehr schnelle und parallele Vervielfältigen von Inhalten ermöglicht. Deswegen wird sie auch gerne für legale Zwecke verwendet, zum Beispiel OpenOffice, dieses ebenfalls freie Software wird und viele andere freie Software wird über BitTorrent verteilt, weil einfach einzelne Server gar nicht die Kapazität haben dafür, dass viele Leute das runterladen, und per BitTorrent geht das eben. Dann gibt es Projekte für verteiltes Rechnen, wo Leute ihre Rechenkapazitäten ihrer Computer zusammenschalten, um damit Aufgaben zu lösen, wo sonst ein Großrechner erforderlich wäre, wenn das überhaupt möglich wäre. Zum Beispiel, das früheste Beispiel dafür war das SETI-Atom-Projekt. SETI war ein Programm zur Suche nach außerirdischem Leben, also dass man Signale aus dem All ausgewertet hat, ob da Anzeichen auf Regelmäßigkeiten auf Intelligenz zu erkennen sind. Und nachdem die US-Regierung gesagt hat, ja, das ist doch nur rausgeworfenes Geld und das Programm eigentlich einstellen wollte, die entsprechenden Großrechner für andere Aufgaben nutzen wollte, haben sich dann eben eine Community von Enthusiasten gebildet, die sagen, ja, lass uns mal diese Daten auswerten und wir lassen alle auf unseren Rechner ein kleines Programm laufen, was dann, wenn der Rechner sonst nichts zu tun hat, eben diese Signale durchschaut und so werden dann viele Leute stellen die Rechenkapazität zusammen, für die man sonst sehr viel Geld bräuchte, um die entsprechenden Großrechner anzuschaffen und so. So geht es umsonst, weil die Rechner sind ja da und können genutzt werden. Es gibt aber neben diesem außerirdischen Programm, was hier irgendwie seit nichtsdestotrotz nach wie vor keine Erfolge zu vermelden hat, gibt es andere Programme, die man vielleicht als sinnvoller erachten kann, zum Beispiel im medizinischen Bereich für die Suche nach Auswertung von Medikamenten, also wenn es darum geht, mögliche Medikamente gegen Krebs zu finden und Ähnliches. Da sind oft sehr aufwendige Rechnungen nötig und auch die werden verteilt in solchen Programmen. Dann gibt es die Blogosphäre, die Sphäre der Blogs, wo also alle Leute Blogs, viele Leute, die halt einen Blog, ein Webtagebuch eigentlich führen wollen über die Themen, die sie interessieren und da hat zwar erstmal jeder seins oder eine kleine Gruppe von Leuten jeweils das eigene, aber dadurch, dass man sich dann gegenseitig liest und irgendwie die Leute dann immer auf die Themen eingehen, kommentieren, sie auch in ihren eigenen Blogs aufgreifen, die sie anderswo entdecken, ist da auch so eine Art der Zusammenarbeit, wo dann Themen, die vielen Leuten wichtig sind, entsprechend auch sich weiter verbreiten und entsprechend zu Nachrichten werden, ohne dass es da zentrale Filter gibt. Dann so ein bisschen über diesen Bereich des rein Digitalen hinaus gehen tun schon mal die freien Funknetze. Da geht es darum, dass ja viele Rechner heute WLAN haben und viele Leute haben die Möglichkeit, per WLAN, per Funk auf ihren Internetzugang zuzugreifen, aber natürlich nur, sagen wir mal, in der direkten Nähe ihrer Wohnung. Und bei Funknetzen ist die Idee bei freien Funknetzen, dass man diesen Zugang, die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zusammenschaltet und auch anderen öffnet, sodass ich dann auch wenn ich in einer anderen Stadt bin oder in einer anderen Gegend, wo ich selber keine Internetzugangsmöglichkeiten habe, es mir eben möglich ist, über solche freien Funknetze online zu gehen oder auch mit den anderen Leuten, die in demselben Netzwerk sind, erstmal zu kommunizieren. Und gar nichts zu tun mit dem Internet haben andere Formen commons-basierter Peerproduktion, wie zum Beispiel die interkulturellen Gärten, englisch Community Gardens, wo sich typischerweise in der Stadt Leute dann gemeinsam ein Grundstück suchen, was ungenutzt ist und oft sie sich einfach so aneignen, wenn da eine Baulücke ist oder Ähnliches, und daraus einen kleinen Garten, einen kleinen Park machen, wo dann jeder in der Nachbarschaft natürlich dieses kleine Commons, diese kleine Almende nutzen kann zur Erholung und ja, dass auch jeder die Möglichkeit hat, auf freiwilliger Basis eben mitzuarbeiten, da sich um diesen Garten zu kümmern und dafür zu sorgen, dass der gereiht und erhalten bleibt. Ja, ein anderes Projekt, was mit dem Internet zusammenhängt, aber nicht im Internet direkt stattfindet, ist Bookcrossing. Da geht es darum, dass man Bücher, die man selber gelesen hat, an andere weitergibt und so anderen das ermöglicht, eben über Themen auf die klassische hergebrachte Art zu lesen, die sie interessieren. Und das Buch dann nicht, nachdem es eine Person gelesen hat, dann im Regal verstaubt, wie es ja sonst der Fall wäre. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, warum funktioniert Peer-Produktion überhaupt und warum machen da Leute überhaupt mit? Vor allem diejenigen, die eben nicht auf die klassische Weise durchs Geld verdienen motiviert sind. Also gerade bei freier Software gibt es immer einige, da gibt es oft Firmen, die so eine Art Infrastruktur rund um freie Software machen, die dann zum Beispiel Support zur Verfügung stellen oder Firmen, die Software selber nutzen. Dann ist natürlich klar für die Leute, aus diesen Firmen, die damit machen, die wollen eben Geld verdienen, aber das ist immer nur ein mehr oder weniger großer Teil. Bei freien Softwareprojekten ist es manchmal die Hälfte, manchmal weniger, manchmal in seltenen Fällen vielleicht auch mal mehr. Bei anderen Projekten wie der Wikipedia gibt es eigentlich niemanden, der dafür bezahlt wird. Und es gibt also viele Leute, die nicht bezahlt werden und wo dann in der klassischen ökonomischen Theorie erstmal die Immense mit dem Homo economicus, der nur aus wirtschaftlichen Motiven handelt, die immense Schwierigkeiten hatten zu verstehen, warum die Leute hier überhaupt mitmachen, warum diese Projekte nicht gleich aus Mangel an Beteiligung wieder eingehen. Und wenn man dann schaut, warum machen Leute mit, wenn sie eben nicht durchs Geld motiviert werden, das sind eigentlich drei Gruppen von Gründen, die die Leute angeben. Das erste sind rein pragmatische Gründe. Man beteiligt sich also an der Produktion eines Gutes, was man selbst gern hätte. Ich schreibe zum Beispiel eine Software, weil ich sie selber verwenden will. Aber dadurch, dass ich sie halt nicht nur für mich schreibe, sondern dass ich sie im Internet mit anderen zur Verfügung, mit anderen Teile anderen zur Verfügung stelle, habe ich im schlimmsten Fall nichts verloren, weil ich will ja eh kein Geld damit verdienen, ich will sie ja nur nutzen. Im besten Fall gewinne ich aber, denn wenn auch andere mitmachen, dann kommen wir eben gemeinsam schneller zum Ziel, können schneller das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Also ich muss da nicht alles alleine machen, sondern andere leisten eben einen Beitrag und für mich reduziert sich der Aufwand entsprechend. Dasselbe gilt natürlich, wenn ich ein Projekt finde, was andere schon angefangen haben, was ungefähr meinen Bedürfnissen entspricht, dann kann ich mich da einbringen, wenn es noch nicht genau das, was das tut, was ich soll. Und dieses Gemeingut ist dann was, was uns allen eben hilft, unsere jeweiligen Probleme zu lösen, die wir haben. Und durch die Zusammenarbeit geht es für alle schneller und angenehmer. Die zweite Gruppe von Gründen ist einfach der Spaß, die Befriedigung, also die Lust am Tun selbst. Man entwickelt zum Beispiel gerne Software und das macht man eben dann auch in seiner Freizeit und dann macht man sinnvollerweise auch was. Also es ist immer befriedigender, sagen wir mal, was zu machen, was auch anderen zugutekommt, als was zu machen, was dann nur für einen selbst im stillen Kämmerlein ist. Und ob das nun Musik ist, wo die meisten Leute, die Musik machen, eh kein Geld damit verdienen können, dann kann man es auch mit anderen teilen, hoffen, dass man Leute findet, die es anhören, die vielleicht auch beitragen, es weiterentwickeln und remixen. Und ebenso, wenn man programmiert, dann macht man eben viele Leute, die programmieren, machen das gerne, da macht es Sinn, das auch das zu machen, wenn sie Zeit haben, wenn sie nichts anderes vorhaben und zu tun haben. Das ist also ein Hobby, was gleichzeitig nützlich für andere ist, weil da gute Sachen für andere herauskommen. Oder man will sein Wissen teilen in bestimmten Bereich, was man weiß über sein Fachgebiet und bringt das dann beispielsweise in der Wikipedia oder in anderen Wikis, in anderen Webseiten, wo mehrere Leute mitarbeiten können, eben ein. Ja, die dritte Gruppe von Gründen sind ethische Gründe. Das wurde zum Beispiel von Richard Stallman, dem Gründer des GNU-Projekts und in gewisser Weise auch damit auch der Gründer der freien Software überhaupt. Für den war es sehr wichtig, wie er das nennt, seinen Nachbarn helfen zu können. Also, dass er sagt, wenn ich Software entwickle, will ich aber auch sehr andere weitergeben können, will, dass es möglich ist, dass andere die selber wieder anpassen können. Also ich will da nicht irgendwie mich antagonistisch zu meinen Mitmenschen verhalten, dass ich ihnen sage, ja, du kriegst das aber nur, wenn du dafür zahlst und dann darfst du nichts damit machen, sondern kannst höchstens mich dafür bezahlen, dass ich es dann nochmal anpasse. Das fand er halt antisozial, so wollte er sich nicht verhalten, sondern er wollte halt mit den anderen die Möglichkeiten haben, mit anderen zu kooperieren, seinen Nachbarn auch helfen zu können, indem man zum Beispiel die Software, die er entwickelt oder die andere entwickelt, mit ihnen teilt. Und wenn man jetzt Leute fragt, warum sie mitmachen an freien Projekten, dann kommen selten so ganz im engen Sinn ethisch motivierte Gründe wie die von Stallman, aber was oft kommt, ist ein ähnliches Motiv, nämlich, dass Leute sagen, ja, ich will eigentlich der Community etwas zurückgeben, also die anderen haben etwas Gutes für mich getan, jetzt möchte ich auch mal etwas Gutes für die anderen tun, das ist also quasi ein inneres Bedürfnis, was aber auch letztlich natürlich eine ethische Sache ist, dass man eben nicht nur dass man auch mal den anderen was Gutes tun will, um eben das Gute zurückzugeben, was man auch von anderen widerfahren hat. Ja, dann sind diese ganzen freien Projekte natürlich in der Zusammensetzung eigentlich schon mal sehr ungewöhnlich. Es gibt, anders als bei Firmen, gibt es keine klaren Hierarchien. Es gibt niemand, der, weil er jetzt das Geld hat oder weil er diejenigen vertritt, die das Geld hat, sagen könnte, wo es lang geht und die anderen müssen das dann machen. Sondern die anderen sind freiwillig dabei und die Zusammenarbeit klappt also nur, solange alle Beteiligten auch freiwillig dabei bleiben. Wenn man sich auseinanderlebt, wenn man sich nicht versteht, dann zerfällt das Projekt ganz schnell. Während bei Firmen, sagen wir mal, sind die Leute gezwungen in den meisten Fällen und man kann zwar kündigen, aber dann ist die Frage, ob man einen anderen Job findet, was Besseres. Also da ist erstmal ein Zwang da, doch lieber dabei zu bleiben, auch wenn es einem eigentlich nicht sehr gut passt. Das ist bei solchen freien und freiwilligen Projekten ganz anders. Und genauso wenig gibt es wie im Militär oder anderswo eben die Möglichkeit irgendwelcher offizieller Sanktionen, wenn man geht. Man kann einfach gehen. Das heißt, es funktioniert nur, wenn die Leute freiwillig dabei bleiben. Und dass sie das tun, damit man freiwillig zusammenarbeiten kann, auch in größeren Gruppen, da haben sich einige Faustregeln halt herausentwickelt, die so mehr oder weniger die inoffizielle Praxis die in diesen ganzen freien Projekten oder in den erfolgreichen freien Projekten sind. Und ja, die erste Faustregel hatte ich eigentlich schon gesagt, nämlich es geht darum, gerade wenn es eben pragmatische Gründe sind, man hat ein bestimmtes Ziel, dann ist es sinnvoll, andere Leute zu suchen, die das ähnliche Ziel haben oder dasselbe Ziel, dasselbe Problem, und dann mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Also sehr oft ist eigentlich die Motivation, ja, das Interesse an einer Sache, sei es, dass ich die Software haben will, sei es, dass ich einfach die Idee finde, gut finde, dass da zum Beispiel eine freie Enzyklopädie entsteht oder die Hoffnung habe, dass hier Außerirdische gefunden werden können. Also man hat ein Problem und hat eine Idee, die man verfolgt, und dann sucht man andere Leute, die dasselbe Problem oder dieselbe Vision haben, tut sich mit denen zusammen. Eric Raymond, einer der ersten Leute, die nicht nur freie Software entwickelt haben, sondern das auch vom theoretischen Standpunkt aus untersucht haben, warum und unter welchen Umständen es funktioniert, sagte dazu, jede gute Software setzt an einer Stelle an, wo es ihre Entwicklerin juckt, also weil man kratzt sich da, wo es juckt, und man kratzt sich mit anderen zusammen, also man tut sich mit anderen zusammen, um eben diesem Jucken, diesem Problem abzuhelfen. Ja, wenn man eine andere gefunden hat, dann koordiniert man sich mit denen, um mit ihnen gemeinsam zu produzieren, was man eben haben will, was man erreichen will. Also das geht um die Befriedigung der Bedürfnisse der Beteiligten, was erstmal sehr einleuchtend klingt, was sich aber radikal unterscheidet von dem, was sonst Praxis ist im Kapitalismus, weil im Kapitalismus wird immer das produziert, von dem man es denkt, dass man es verkaufen kann. Also die Bedürfnisse der Produzenten spielen erstmal gar keine Rolle, sondern es geht erstmal nur darum, denen ist völlig schnuppe im Allgemeinen, was da produziert wird, sondern es geht nur um die Frage, kann man es verkaufen oder kann man es nicht verkaufen, und dann sucht man sich eben was aus, wo man denkt, die Chancen, es auf dem Markt zu verbringen, Geld zu machen, möglichst hoch sind. Hier geht es nicht ums Verkaufen, hier geht es um die Bedürfnisse der Beteiligten. Ja, und gerade weil alle Beteiligten freiwillig dabei sind und nicht dabei bleiben müssen, ist es wichtig, dass man fair ist, dass man die anderen eben als Peers, als ebenbürtig betrachtet. Denn wenn, sagen wir mal, der Gründer eines Projekts jetzt auf die Idee käme, seien die anderen Leute, die da mitmachen, quasi als seine Mitarbeiter, als seine Untergebenen zu betrachten, denen er jetzt Befehle erteilen kann, das würde nicht funktionieren. Also die Leute würden dann ja sofort wieder gehen, weil sie das Gefühl haben, hier nicht als Mitarbeiter ernst genommen zu werden, sondern eben eigentlich als eine Ressource angesehen zu werden, die ausgebeutet werden kann. Und das funktioniert in Firmen, weil die Leute bezahlt werden. Das funktioniert aber eben dann nicht, wenn sie freiwillig dabei sind, sondern man kann eigentlich nur mit den anderen zusammen eben quasi sich absprechen. Man kann, wenn man eine gute Idee hat, versuchen, die anderen davon überzeugen, dass sie das verstehen, dass sie das selber gut finden und es selber mittragen und dann auch mitmachen. Anders kann man sie eben nicht dazu bewegen. Es gibt keine Möglichkeit, jetzt per Zwang oder Befehl andere dazu zu bringen, irgendetwas zu tun. Ja, dann ist es ja auch wichtig, dass überhaupt andere Leute kommen. Das geht eigentlich nur, wenn man ihnen was anzubieten hat, wenn man also großzügig ist und das mit den anderen teilt, was man macht. Wenn man mit den anderen Leuten teilt, was man macht, das kann eben die Software sein, die man entwickelt, beispielsweise das Wissen, was da entsteht, oder der Garten, der da gepflegt wird. Es muss in jedem Fall offen sein, es muss auch für andere möglich sein, hier diese Sache erstmal zu nutzen, sich anzusehen, unverbindlich sozusagen zu schnuppern, bevor man dann sich überlegt, ob man intensiv mitmacht. Denn gerade bei diesen, es geht eigentlich ja den Leuten, die die Sache anfangen, für die ist natürlich erstmal schön, wenn dann viele andere mitmachen. Das ermöglicht ihnen dann, ihre Ziele schneller zu erreichen oder eben ambitioniertere Ziele zu erreichen. Aber erstmal geht es dann darum, einfach Nutzer zu finden, Leute, die die Software oder was immer da entsteht, benutzen. Denn die Leute entscheiden ja selber, ob sie von Nutzern zu Beitragenden werden, und dieser Übergang ist auch erfahrungsgemäß fließend. Also ein Großteil der Leute ist einfach Nutzer, die lesen nur in der Wikipedia beispielsweise. Ein kleinerer Teil arbeitet gelegentlich mal mit, wenn denen was auffällt, dann korrigieren sie es, oder wenn sie eine bestimmte Funktionalität benötigen, die fehlt, dann fügen sie sie vielleicht ein in einem Softwareprogramm oder übersetzen es einmalig in ihre Sprache oder bestimmte Teile davon. Aber das ist dann keine intensive, dauerhafte Mitarbeit, und einige wenige Leute, die steigen halt, wenn es ihnen gefällt oder wenn es ihnen wichtig ist, richtig intensiv ein. Aber das Wichtige ist erstmal, dass man einen großen Stamm von Nutzerinnen hat, und aus denen rekrutieren sich eben die Leute, die beitragen, die sich freiwillig dafür entscheiden, dann hier teilzunehmen und sich aktiv zu beteiligen. Ja, aus demselben Grunde ist es auch wichtig, offen zu sein und anderen den Einstieg leicht zu machen, denn gerade der Übergang vom Nutzer zum aktiv Beitragen ist nicht immer so leicht und je mehr Hilfe man da bietet, je leichter man das macht, desto besser. Das ist, würde ich sagen, zum Beispiel was, was in der Wikipedia heute nicht mehr so ist, als das eigentlich ausgesprochen. Schwierig für neue Leute und man wird oft eher entmutigt, wenn man mitmachen will, weil es Regeln gibt und weil es strenge Regeln gibt, weil es sehr leicht möglich ist, dass dann die eigenen Beiträge erstmal rückgängig gemacht werden und das ist natürlich eher demotivierend und bei der Wikipedia ist das vielleicht nicht so schlimm, weil sie ist schon sehr gut, aber sehr, sehr groß und manche sagen, sie ist im Grunde schon zu groß, manche wollen die Leute vielleicht sogar abschrecken, aber die meisten anderen Projekte können sich das nicht leisten, für die ist es eben wichtig, erstmal weitere Beteiligte zu bekommen, das bekommt man, geht nur, wenn man, das geht am besten, wenn man offen ist, wenn man anderen den Einstieg erleichtert. Ja, nun hatten wir gesagt, einmal gibt es das Bedürfnisprinzip. Ich habe bestimmte Bedürfnisse, die anderen, die damit machen, auch. Und wir tun uns zusammen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Andererseits entscheidet sich aber ja jeder freiwillig, wo er oder sie sich einbringt. Jetzt ist die Frage, wie kommen dann die Bedürfnisse einerseits und die freiwillige Mitarbeit andererseits, wie kommen die in Übereinstimmung? Und ja, es ist erstens klar, es geht nicht immer hundertprozentig, aber wenn es geht, dann geht es oft aufgrund einer Praxis oder aufgrund eines Prinzips, was in Anlehnung an die Natur als Stigmergie bezeichnet wird. Nämlich, man hinterlässt eigentlich Hinweise darauf, was man als wichtig erachtet auf die Sachen, von denen man möchte, dass sie getan werden, die man aber selbst momentan nicht tun kann oder will. Und die anderen Beteiligten haben also immer die Möglichkeit, die sehen ja, wenn sie irgendwo mitmachen, sehen sie diese Hinweise, haben die Möglichkeit, sich diese Hinweise aufzugreifen und sich eben selber um die Sache zu kümmern, einem solchen Hinweis nachzugehen. Und je mehr Leute an einer Sache interessiert sind, desto deutlicher werden dann die Hinweise, weil immer mehr Leute halt da entsprechende Spuren hinterlassen, sagen wir mal, desto größer wird auch die Chance, dass sich jemand der Sache annimmt, einfach schon erstens, weil die Hinweise mehr und deutlicher werden, zweitens, weil Leute ja auch potenziell da gucken, wo sie es selber betrifft. Das heißt, je mehr Leute interessiert sind, desto eher die Chancen, dass dann einer davon sich um die Sache kümmert. Solche Hinweise sind beispielsweise bei Software ganz wichtig, die To-Do-Liste, da wird also gesammelt, das und das möchten wir noch tun. Dann gibt es Bug-Reports, wo also Leute sagen, so das und das funktioniert noch nicht, was auch immer ein Hinweis ist, dass es geändert werden sollte, so dass es eben funktioniert. Feature-Requests, Hinweise auf neue Dinge, die das Programm momentan noch nicht kennt, die es tun können sollte, nach Ansicht der Leute. Und je mehr Leute eben kommentieren zu so einem Feature-Request beispielsweise, desto deutlicher wird der Hinweis, desto eher die Chancen, dass dann mal sich jemand kümmert. In der Wikipedia, in anderen Wikis, gibt es rote Links. Das sind Links auf Seiten, die noch nicht angelegt wurden, die Leute eben ausbauen können. Es gibt Listen gewünschte Artikel, die dann sammeln, auf welche Seiten besonders viele rote Links zeigen. Es gibt auch diese sogenannten Hinweisschilder, wie Stubbs so steht. Ja, das ist ein sehr kleiner Artikel, der sollte ausgebaut werden oder andere Hinweisschilder. Und das sind alles Hinweise, denen dann hoffentlich früher oder später mal jemand nachgeht. Ja, dann anders als bei Firmen oder so gibt es für diese Projekte auch keine vorgegebenen Strukturen, die eigentlich von Anfang an so sind und immer so bleiben, sondern die Strukturen entwickeln sich im Dialog der Beteiligten. Meist ist am Anfang eine sehr einfache Struktur da und wenn das Projekt größer wird, dann passt sich die Struktur auch an, gemäß den Wünschen, gemäß den Bedürfnissen der Beteiligten. Und dann kommt manchmal, also bei den meisten Softwareprojekten ist es im Grunde eine Person, die das ganze Projekt gegründet hat und die dann nachher Maintainer oder Koordinator wird, die sich also weiterhin um die Entwicklung kümmert und alle Leute, die was zu der Software beitragen wollen, wenden sich dann an diese eine Person. Während bei größeren Projekten, da gibt es dann beispielsweise, gibt es dann oft noch Leute, die sich um bestimmte Bereiche kümmern, die bestimmten Teilaufgaben koordinieren und manchmal gibt es dann auch gewählte Teams, dass zum Beispiel im Mittelpunkt nicht eine einzelne Person steht, sondern ein Team von mehreren Leuten, die jedes Jahr beispielsweise neu gewählt wird. Das ist bei einigen freien Programmiersprachen so, das ist auch bei dem Debian-Projekt der wichtigsten Linux-Distribution so. Also die Strukturen entwickeln sich und passen sich eben an und bei großen Projekten sind sie komplexer, beispielsweise Wikipedia hat inzwischen auch eine sehr komplexe und verwirrende Struktur entwickelt. Aber das war eben nicht vorgesehen am Anfang, sondern das hat haben die Beteiligten dann auch selber so festgelegt. Ja, und auch von der Freiwilligkeit ist auch klar, dass es in diesem Projekt nochmal mit Abstimmung eigentlich nicht sehr weit kommt. Also wenn ich jetzt wenn die Leute abstimmen würden, dann sagen wir mal 50%, 55% oder 60% für eine bestimmte Sache sind, andere aber total dagegen sind, dann würde das natürlich zu einem immensen Motivationsverlust führen bei denen, die dagegen waren, die sich dann knapp überstimmt fühlen. Die würden dann tendenziell gehen, und wenn es das eben nicht nur einmal passiert, sondern einige Male, dann würden nicht mehr viele Leute übrig bleiben, die mit all diesen Entscheidungen einverstanden sind, die immer noch motiviert sind, da weiterzumachen. Deswegen ist es eigentlich immer wichtig, auch dann, wenn es einen Maintainer gibt, der ist eben kein Boss, der sagen kann, so das und das wird jetzt gemacht, ganz egal, was die anderen denken, sondern es geht eigentlich immer darum, einen groben Konsens zu finden, einen Konsens, mit dem nicht unbedingt alle Beteiligten ganz glücklich sind, aber mit dem die meisten leben können, wo sich also nur wenige oder idealerweise gar niemand genötigt fühlt, dazu widersprechen. Und ja, also kein dogmatisches Konsensprinzip, aber sehr wohl die Notwendigkeit, eben den Großteil der Leute mitzunehmen, weil sie eben sonst nicht dabei bleiben werden. Und David Clark, der ja einer der Leute oder der Chef, glaube ich, einer der wichtigsten Leute der Internet Engineering Task Force, die so die Standards setzt, an denen sich das Internet, auf denen das Internet aufbaut, der hat das formuliert als: Wir lehnen ab Könige, Präsidenten und Abstimmungen. Wir glauben an groben Konsens und lauffähigen Code. Also der grobe Konsens habe ich erläutert, der lauffähige Code bedeutet, dass es ja nicht nur darum geht, jetzt ideologisch irgendwie sich zu entscheiden, sondern diese Gründe, es meist auch technische Gründe hat. Bestimmte Sachen funktionieren eben gut oder sie funktionieren nicht so gut, und man kann sich nicht auch im Konsens für eine Sache entscheiden, die nicht funktioniert, dann merkt man nicht schnell, das funktioniert nicht, man muss es eben doch anders machen. Also, dass es auch lauffähig ist, dass es funktioniert, ist auch immer ein wichtiger Motiv, was eben bestimmt, was überhaupt in welche Richtung sich der Konsens entwickeln wird. Ja, und wenn es aber mal nicht klappt mit dem Konsens, wenn eben ein Projekt inhaltlich wirklich gespalten ist in einer bestimmten Frage, dann ist durchaus vorgesehen, wie man damit umgehen kann. Dann gibt es die Möglichkeit des Forkens, der Gabelung. Das heißt, das Projekt gabelt sich quasi auf, spaltet sich auf in zwei Teilprojekte, und die einen machen es eben so und die anderen auf die andere Weise. Also man trennt sich dann friedlich, aber man sagt dann eben, ja, wir können uns hier nicht einigen, wir müssen das jetzt mal eine Weile separat verfolgen, unsere Ziele. Und ja, dann gibt es zwei Projekte, und jedes Teilprojekt macht es eben so, wie es für richtig hält. Oft führt das dann dazu, dass sehr schnell nur eins von den beiden Projekten übrig bleibt, weil die Leute, die auch bestimmte Bedürfnisse haben, bestimmte Interesse haben, tendenziell ja damit machen, wo man das Gefühl hat, ja, hier tut sich noch was, hier ist was los. Und das heißt, dass ein Projekt, wenn da nur einige wenige Leute da sind bei einem Projekt, die sich dann vielleicht auch ihr Interesse verlieren, dann ist das für andere nicht ermutigend, da einzusteigen. Und dann schaut man eben eher, das und das Projekt, da sieht es gut aus, und dann machen eher Leute damit. Dann verschwindet das andere Projekt wieder. Und in einigen Fällen ist es auch so, dass beide Teilprojekte in der Lage sind, dauerhaft Mitarbeiter anzuziehen, sich dauerhaft weiterzuentwickeln. Und ab und zu kommt es auch vor, dass dann diese Projekte, nachdem sie eine Weile parallel liefen, sich nachher wieder einigen, sich nachher wieder zusammentun. Also auch solche Wiederverschmelzungen hat es gegeben, wenn es eben möglich war, sich dann doch noch zu einigen über den und einen neuen Konsens zu erzielen. Also das Forken ist nicht unbedingt das Ende vom Lied. Ja, jetzt also ein wichtiger Punkt, wenn es um diese Fülle im Internet geht, ist das Kopieren. Und da möchte ich jetzt mal ein kleines Video zu zeigen. Ihr kennt es vielleicht. Ja, so viel zum Thema Kopieren und den segensreichen Effekten. den segensreichen Wirkungen des Kopierens, wenn man eben frei kopieren kann und ja, wenn die Gesellschaft nicht so irrational eingerichtet ist, dass man andere am Kopieren hindern muss oder möchte, wenn man mit bestimmten Dingen Geld verdienen muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist eben Kopieren immer von Vorteil für andere und für einen selbst. Also es ist eine Win-Win-Situation eigentlich. Allerdings, Kopieren alleine kann natürlich noch keine Fülle schaffen, denn wenn man nur das kopieren würde, was schon da ist, so wie es ist, dann würde ja nie etwas Neues entstehen. Deswegen ist bei den ganzen freien Werken, ob das nun freie Software ist, ob das freie Inhalte sind wie die Wikipedia oder ob es freie Baupläne sind für materielle Dinge, was es jetzt auch in zunehmendem Maße gibt, müssen eigentlich immer drei Freiheiten gewahrt bleiben und das Kopieren ist eben nur eine davon. Aber die erste Freiheit ist die, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich das Werk nach Belieben zu verwenden. Das ist in der Praxis eigentlich immer der Fall, aber zum Beispiel bei proprietärer Software gibt es heute oft ausführliche Bestimmungen, wo drinstehen, genau das und das darfst du machen, das und das darfst du nicht machen. Das liest zwar keiner und kümmert sich keiner drum, aber rein theoretisch ist da erstmal jede Menge Einschränkungen vorhanden, damit eine Sache als freie Software, als freies Werk gelten muss. Da es eben keinerlei solche Einschränkungen sein, sondern das Nutzen muss uneingeschränkt möglich sein. Aber Nutzen ist eben nur so lange gut, wie man schon, wie es den eigenen Bedürfnissen schon entspricht. Und auch dann kann man, man hat keine Möglichkeiten, was zu verändern. Für freie Werke ist eben auch die Möglichkeit des Änderns muss vorhanden sein, dass ich das in der Lage bin, einen Text oder die Software oder was immer es ist, anzupassen, abzuwandeln, meinen eigenen Bedürfnissen gemäß zu modifizieren. Das bedeutet auch, dass es in der Form vorliegen muss, dass es mir überhaupt möglich ist, Änderungen vorzunehmen. Bei Software zum Beispiel darf das nicht nur der Maschinencode sein, den nur der Computer versteht, aber mit dem Menschen nichts anfangen können, sondern es muss der Programmcode sein, der Quellcode, in dem das Programm geschrieben wurde und den eben Menschen verändern können. Deswegen wird freie Software ja auch Open Source, offene Quellen genannt. Und die dritte Freiheit ist dann eben die Freiheit des Kopierens, die Freiheit, das Werk mit anderen zu teilen, es an anderer weiterzugeben und so seinen Mitmenschen zu helfen. Und neben diesen drei Freiheiten muss auch immer die Kombination der drei Freiheiten erlaubt sein, also beispielsweise, dass ich etwas verändere und dann diese veränderten Versionen auch an anderer weitergebe, sonst wäre mit den Änderungen ja nicht viel anzufangen. Und ja, tatsächlich redet man bei freier Software dann traditionell von vier Freiheiten, aber die vierte Freiheit ist eigentlich nur die Kombination der beiden vorigen, dass man eben Änderungen weitergibt. Ja, und diese drei Freiheiten sind dabei keine bloßen Versprechen. Die Leute machen das und können es dann später sich wieder anders überlegen und die Freiheiten zurücknehmen, sondern es sind unwiderrufliche Rechte, die allen Menschen eingeräumt werden. Und der Autor, der dann später, also wenn der Autor es dann später anders haben möchte, kann er auch im Nachhinein diese drei Freiheiten nicht mehr zurücknehmen, sondern die gelten nach wie vor für die Werke, so wie sie veröffentlicht wurden. Also die Freiheit, der immer da ist, kann den Leuten nicht mehr genommen werden. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn ich ja etwas ändere, wenn ich diese zweite Freiheit zu adaptieren nutze, dann entsteht ja ein neues Werk. Und dieses neue Werk ist also auch erstmal wieder durch Urheberrechte geschützt. Und das heißt, für das neue Werk gelten erstmal nicht unbedingt die drei Freiheiten, sondern der neue Autor kann es sich überlegen. Und Richard Stallman, dem Erfinder der freien Software, war das eben nicht gesucht. Der sagte, ich will zwar, dass die Leute das ändern können, aber ich will, dass dann jeder auch diese geänderten Versionen wiederum ändern kann und auch weitergeben kann. Also ich will, dass die drei Freiheiten auch für alle Versionen meines Werkes erhalten bleiben. Und er hat das als Copyleft-Prinzip dann letztlich umgesetzt. Das Copyleft schränkt also die Möglichkeiten der Autoren ein, um den Nutzern alle Rechte zu geben, während das normale Copyright, das Urheberrecht, das eben andersrum macht. Da haben die Autoren alle Rechte und die Nutzer haben keine. Copyleft bedeutet, ich darf das Werk verändern, ich darf auch veränderte Versionen veröffentlichen, aber nur dann, wenn ich selber wieder allen Leuten dieselben Rechte einräume, also wenn ich das abgeänderte Werk selber wieder unter diesen drei Freiheiten veröffentliche. Und so ist es dann auch die Freiheit der Nutzer, die Freiheit zu kopieren und zu bearbeiten für alle Varianten Weiterentwicklung eines Werks gesichert. So, das war jetzt alles. Wie funktioniert das vor allem, diese Peer-Produktion, commons-basierte Peer-Produktion im immateriellen Bereich, weil sie da eben heute schon sehr gut funktioniert. Und wir haben gesehen, im immateriellen Bereich kann Peer-Produktion, wenn Leute das teilen, was sie haben, wenn Leute das teilen, was sie tun können, tun wollen, gerne tun, entsteht diese Fülle im Internet. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es aus im materiellen Bereich? Kann Tierproduktion auch materielle Fülle schaffen? Und ja, wenn man dieser Frage nachgeht, muss man natürlich erstmal gucken, was sind überhaupt die Grenzen, die natürlichen Grenzen, die in jedem Fall vorhanden sind, wenn man eben von Fülle spricht. Und ja, ein Maßstab zu messen ist der ökologische Fußabdruck. Das ist die Fläche auf der Erde, die benötigt wird, um den Lebensstil einer Gruppe von Menschen dauerhaft zu ermöglichen. Ob das nun die ganze Menschheit ist oder eine Nation oder auch ein einzelner Mensch. Man kann eben messen, wie viele Fläche ist eigentlich nötig, um die Produkte anzubauen, die Ressourcen anzubauen und abzubauen, die sie verbraucht. Und diese Ressourcen dann auch nachher wieder zu erneuern, dass sie eben auch dauerhaft nachwachsen und wieder erneuert werden können. Gleichzeitig, wie viele Fläche ist nötig, um den Müll, der da erzeugt wird, aufzunehmen, zu integrieren, sodass er sich nicht immer ansammelt und der größere Teil der Natur vermüllt werden, sondern dass es eben abgebaut wird, der Müll. Und wenn man da schaut, dann stellt man gleich fest, dass wir heute schon eigentlich ein großes Problem haben, weil der ökologische Fußabdruck der Menschheit beträgt heute 17 Milliarden Hektar, aber die Biokapazität, die eigentlich zur dauerhaften Verfügung steht, beträgt nur 12 Milliarden Hektar. Also wir übernutzen die Ressourcen, die Erde uns bietet, schon ganz immens. Das heißt, wir verbrauchen Ressourcen, die nicht nachwachsen, die irgendwann verbraucht sein werden, die nicht erneuerbar sind auf Dauer. Und wir vermüllen auch beispielsweise die Atmosphäre, indem eben durch die Absonderung von CO2 in einem höheren Maße als das absorbiert werden kann, was dazu führt, dass die Atmosphäre steigt und dass die Erde tendenziell wärmer wird, was dann zur Zunahme auch von Stürmen und Naturkatastrophen führen kann. Also wir leben heute gut tendenziell, aber das geht immer auf Kosten unserer Kinder, denen diese verbrauchten Ressourcen dann fehlen werden und die eben die Konsequenzen unserer Übernutzung dann ausbaden müssen. Wenn man jetzt sagt, wir leben auf Kosten unserer Kinder, ist das allerdings sehr ungleich verteilt, weil der Fußabdruck der Leute eben sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wo sie leben. Also in Bangladesch und Nepal beispielsweise, sehr armen Ländern, da ist der Fußabdruck pro Person nur ein halbes Hektar. In Indien, Philippinen ist es ein bisschen mehr, 0,8. In anderen Ländern, beispielsweise dem Irak oder Uganda, ist es 1,3. Und damit sind alle diese Länder unterhalb dessen, was tatsächlich dauerhaft möglich wäre. Denn wenn jetzt die knapp 7 Milliarden Menschen, die heute auf der Erde leben, sich eben fair teilen, gleichmäßig teilen in die Biokapazität der Erde, dann ergibt das für jeden einen Fußabdruck von 1,8 Hektar. Das ist eben der Fußabdruck, der dauerhaft möglich ist, den jeder verbrauchen kann, ohne dass es auf Kosten anderer oder auf Kosten unserer Kinder geht. Und ja, ich hatte gesagt, wir brauchen eigentlich anderthalb Erden. Wir haben 40% mehr Nutzung momentan, als an Biokapazität vorhanden ist auf Dauer. Das heißt, der weltweite Durchschnitt ist 2,6 Hektar. Aber Europa und Deutschland ist eben sehr viel extremer. Da sind wir bei 4 Hektar in Deutschland. Anderswo in Europa ist es ähnlich. Also mehr als das Doppelte dessen schon, was dauerhaft möglich ist für alle. Und USA ist noch extremer, Nordamerika, da ist es also 9,0, nochmal doppelt so viel wie hier. Und ja, das heißt, es ist jetzt schon klar, so wie die Menschheit im Durchschnitt heute lebt, kann es auf Dauer nicht funktionieren. Aber so wie wir eben im Westen oder im globalen Norden leben, so kann es auch schon gar nicht funktionieren. Also es funktioniert heute nur, wir können nur deswegen so gut leben, weil es eben den Leuten anderswo schlechter geht, weil die Leute anderswo sehr viel weniger Ressourcen verbrauchen. Und wenn man jetzt sagt, materielle Tierproduktion ist eben die Produktion unter Tieren, wo man andere als gleichberechtigt behandelt, wo man also nicht davon ausgeht, dass man selber jetzt irgendwie ein natürliches Recht hat, mehr zu verbrauchen als andere, so wie wir das heute de facto tun, sondern materielle Fülle für alle müsste eben bedeuten, dass die Grenzen der Biokapazität, der Grenzen der Erde eingehalten werden. Das heißt, dass sich der Fußabdruck pro Person eben bei diesen 1,8 Hektar, die sich da ergeben, einpendeln würde. Und das, was natürlich für uns in Deutschland bedeutet oder in den USA, in anderen reichen Ländern, dass der Verbrauch ganz erheblich gesenkt werden muss gegenüber dem, wie der Verbrauch heute ist. Das heißt auf jeden Fall diese materielle Fülle als Verschwendung, dass man einfach die Dinge nach Belieben verwendet, auch wenn man sie vielleicht gar nicht dringend braucht und wegschmeißt, wenn man sie nicht mehr braucht. Solche Fülle als grenzenlose Verschwendung ist ja mal ausgeschlossen. weil eben klar ist, dass die Ressourcen der Erde dafür nicht zur Verfügung stehen. Was das aber meiner Ansicht nach nicht unbedingt ausschließt, ist die Fülle im Sinne von genau das, was ich brauche. Denn wenn es darum geht, was man braucht, ist klar, dass es nicht unbedingt ein Übermaß an Dingen sein muss. Und die heutige kapitalistische Produktion zielt ja auch nicht darauf, den Leuten genau zu geben, was sie wirklich brauchen, sondern eben möglichst viele Waren zu verkaufen. Deswegen halten die Dinge auch nicht lange. Deswegen das Bedürfnis, immer wieder Neues kaufen zu müssen, ob das nun aufgrund der Mode ist oder weil die Dinge kaputt gehen oder wenn man noch ein paar Features bräuchte, die man dann eigentlich aber gar nicht verwendet. Also vieles dessen, was heute an Verbrauch erfolgt, ist nicht unbedingt was, was man wirklich braucht. Und ja, Fülle im Sinne von genug für alle, dass es allen gut geht, das kann also sehr wohl mit weniger Ressourcen möglich sein. Dann ist aber natürlich die Frage, wie kann man es produzieren? Kann commonsbasierte Tierproduktion eine solche materielle Fülle für alle erzeugen? Eins ist jedenfalls klar, das heutige System der Kapitalismus kann es nicht. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ja, also ein ganz wichtiger Grund ist, dass es eben im Kapitalismus nicht um die Bedürfnisbefriedigung geht, sondern um die Notwendigkeit der permanenten Kapitalverwertung. Also der Idealfall ist, man hat Geld, man verwertet dieses Geld, das heißt, aus dem Geld wird mehr Geld und das Mehrgeld muss dann aber natürlich auch wieder verwertet werden. Also wenn die Kapitalverwertung funktioniert, ist mehr Geldkapital da und dieses Mehrkapital muss wiederum verwertet werden. Deswegen ist da eine Zwang zum unendlichen Wachstum, es muss immer mehr werden. Wenn es nicht mehr wird, dann scheitert die Kapitalverwertung irgendwo, dann gibt es Krise. Und die Krise führt eben unter Umständen des Kapitalismus, führt sie dann auch zu Elend, zur Not, für großen Probleme für die Leute, die dann eben als Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht werden oder die dann von der kapitalistischen Verwertung, vom kapitalistischen Prozess weitergehend ausgeschlossen werden. Also diese permanente Unendlichkeit des Wachstums, die in der Kapitalverwertung drin steckt, die beißt sich natürlich mit der irdischen Biokapazität, die nun mal endlich ist. Man sieht, dass das heute schon dazu führt, dass wir eben mehr Biokapazität verbrauchen, als dauerhaft da ist, dass wir die Ressourcen nicht mehr verbrauchen, als sie sich erholen können. Und die Kapitalverwertung muss dieses Missverhältnis bringt es permanent wieder hervor. Selbst wenn man das mal eindämpfen könnte, würde es eben sehr schnell wieder die Ressourcenverbrauch auch in die Höhe schnellen entsprechend. Und zweitens ist auch Fülle mit dem Kapitalismus schon deswegen nicht vereinbar, weil im Kapitalismus die Güter ja verkauft werden sollen und verkaufen kann man nur das, was knapp ist, was also nicht für alle schon in ausreichendem Maß vorhanden ist. Wenn es nicht knapp ist, geht der Preis gegen Null. Das ist zum Beispiel heute für die Kapitalisten ein Problem eben in diesem ganzen Bereich des Internets, wo die Dinge fast de facto alle kostenlos zur Verfügung stehen. Ob das nun freie Software ist, wo die Leute extra freigeben oder Nachrichten, wo es dann über Werbung finanziert ist oder Filme, die einfach illegal kopiert werden. Also die Dinge sind faktisch nicht knapp, sie stehen allen zur Verfügung, die Interesse haben und deswegen bricht an diesen ist in diesen Feldern keine vernünftige Kapitalverwertung möglich. Für den Kapitalismus ist das ein Problem. Da, wo Kapitalverwertung möglich ist, sind die Dinge knapp. Da gibt es nicht für jeden Einzelnen, nur für die entsprechend viel Geld haben. Drittens ist ja auch im Kapitalismus, der basiert auf Konkurrenz und Konkurrenz heißt, dass man die anderen aussticht, dass man besser ist als die anderen und das heißt, die Gewinne des einen, der erfolgreich ist in der Konkurrenz, gehen dann tendenziell immer auf Kosten anderer, die eben auf der Strecke bleiben, ob das Firmen sind, die pleite gehen, ob das Leute sind, die keinen Job finden. Also im Kapitalismus können nicht alle gewinnen, weil eben der Gewinn des einen immer der Verlust des anderen ist. Dagegen in der Tierproduktion, die basiert ja auf ganz anderen Prinzipien, da sind die Voraussetzungen deswegen für materielle Fülle für alle sehr viel besser, weil sie eben auf dem Bedürfnisprinzip basiert. Ja, also die produktiven oder konsumtiven Bedürfnisse der Leute bestimmen, was und wie produziert wird. Es geht nicht um ein abstraktes Ziel wie die Kapitalverwertung, was ganz unabhängig von den Bedürfnissen da ist. Und anders als die Kapitalverwertung, dieses abstrakte, tendenziell endlose Ziel, was eben immer mehr wird, tendenziell, wenn es funktioniert, wird es immer mehr, sind die Bedürfnisse eben nicht notwendigerweise unendlich und vor allem ist es auch keine Konkurrenz da. Also meine Bedürfnisse gehen nicht unbedingt auf Kosten der Bedürfnisse der anderen, auch nicht unbedingt auf Kosten der Natur. Im Gegenteil funktioniert ja Tierproduktion gerade deswegen so gut, weil die Leute sich eben gegenseitig bei der Bedürfnisbefriedigung unterstützen, weil sie sich gegenseitig helfen, sich ihre Bedürfnisse zu befriedigen und auf diese Weise dann alle schneller und besser zum Ziel kommen, als das sonst der Fall wäre. Also statt, dass man mit den anderen konkurriert, kooperiert man mit den anderen und das ist für alle Beteiligten vorteilhaft. Gut, aber jetzt hatten wir gesagt, diese Freiheit zu teilen ist ja ganz wichtig im Bereich der immateriellen Tierproduktion. Man muss großzügig sein, man muss teilen, was man teilen kann, damit man eben auch Mitstreiter bekommt, damit man andere bekommt, die mit einem zusammenarbeiten. Jetzt ist das Teilen, das Kopieren relativ leicht im Bereich des Internets, weil dann die passende Infrastruktur da ist, die es ermöglicht, Informationen frei zu kopieren, praktisch frei zu kopieren. Und im Materiellen ist es schwieriger. Allerdings, wir hatten es hier in dem Video schon, schwieriger heißt auch nicht unmöglich. Also auch wenn es um die Vervielfältigung im Sinne von Kopieren geht, dann hat das eigentlich drei Voraussetzungen. Es ist also notwendig, dass man weiß, wie man etwas herstellt, dass man die Baupläne hat. Dann ist es notwendig, dass man die passenden Ressourcen hat, die Naturressourcen oder Vorprodukte. Dann ist es notwendig, dass man die Maschinen hat, die Kopien herstellen können, die ein neues Exemplar herstellen können. Und das ist beispielsweise bei Informationsprodukten sind das heute Computer, die eben Informationen kopieren können, aber passende Maschinen, die beispielsweise Fahrräder herstellen können oder die entsprechenden Teile von Fahrrädern gibt es natürlich auch. Wenn man Zugriff hat auf solche Maschinen, auf die Ressourcen, auf die Baupläne, dann werden eben auch materielle Dinge kopierbar. Und ja, wir hatten es in dem Video eben schon gesehen, wenn ich ein Fahrrad klaue, musste den Bus nehmen. Wenn ich es aber kopiere, haben wir beide eins. Also bei Fahrrädern ist es möglich, sagen wir mal, die Anzahl so hoch zu schrauben, dass genug für alle da ist und jeder eins haben muss oder alle Leute, die eins haben wollen. Das ist erstmal aus ökologischer Sicht, denke ich, ohne weiteres möglich, eben genug Fahrräder zu produzieren für alle, ohne dass die Ressourcen der Erde übernutzt werden. Bei Autos wäre das vermutlich nicht der Fall, bei Fahrrädern aber schon. Ebenso wird heute zum Beispiel schon mehr als genug Lebensmittel für alle Leute produziert, es ist genug zu essen da. Sie werden halt nur nicht richtig verteilt. Also es fehlt den Leuten das Essen, weil sie kein Geld haben, aber es ist nicht das Problem, dass man nicht genug Essen für alle produzieren kann. Das ist tatsächlich heute schon der Fall. Und also für viele Dinge kann man sie tatsächlich in dem Maße herstellen, was eben nötig ist, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann ist nur die Frage, ja, hat man die Baupläne, hat man die Ressourcen und wann hat man die, wer kontrolliert da den Zugriff drauf? Das ist eine ganz wichtige Frage, auf die ich dann nachher noch zurückkommen werde. Aber erstmal möchte ich festhalten, dass ja die Vervielfältigung im Sinne, ja, wir kopieren jetzt, wir machen für jeden ein Fahrrad, die ist ja auch gar nicht bei allen Dingen notwendig, sondern manche Dinge werden durch die gemeinsame Nutzung nicht schlechter, sondern im Idealfall sogar besser. Beispielsweise öffentlicher Nahverkehr, wenn andere, sagen wir mal, den Bus, die Straßenbahn nutzen, ermöglicht das sinnvollerweise die Frequenz zu erhöhen, dass also diese Verkehrsmittel öfters fahren und dann ist es nur nicht, dann kann man sie ebenso genauso nutzen wie vorher und sogar besser, weil man nicht schneller zum Ziel kommt, weil man nicht mehr so lange warten muss. Bei Netzwerken wird dieser Effekt Netzwerkeffekt genannt, dass eben je mehr Leute an einem Netzwerk teilnehmen, desto besser für alle Beteiligten, weil mit je mehr anderen Leuten kann man sprechen, kann man kommunizieren oder je mehr Möglichkeiten für Kooperation mit anderen, nicht mit anderen auszutauschen und zusammenzuschließen, ergibt es da, wenn eben mehr Leute teilnehmen. Und für das Netzwerk als Ganzes wird also besser, wenn mehr teilnehmen. Für einzelne Teilelemente des Netzwerks, Zugangspunkte beispielsweise, ist oft auch eine gemeinsame Nutzung zu sinnvoll. Das war die Idee dieser freien Funknetze, dass man ja seinen eigenen Internetzugang ohne weiteres für andere öffnen kann, weil man ja meist gar nicht die gesamte Kapazität braucht. Also man nutzt die ganze Bandbreite, die da ist, eh sehr selten aus. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man ihn auch ohne weiteres mit zwei oder drei anderen teilen, ohne dass es eben sich was ändert, ohne dass es langsamer oder schlechter für einen selber wird. Ja, und eben diesem Gemeinsam, diesem Teilen im Sinne von, ja, man nutzt das jetzt parallel, gleichzeitig, ist auch das Poolen denkbar, dass man also jeder nutzt das ein bestimmtes Ding zur selben Zeit, also es gibt keine parallele Nutzung desselben Dings, aber man hat einen Vorrat von Dingen und nicht jeder braucht alles jederzeit, dann kann man die Sachen poolen und jeder nutzt das ein bestimmtes Ding nur dann, wenn er es braucht, zum Beispiel beim beim Video, wenn der andere Fahrer fahren will und ich auch, und es gibt nur eins, haben wir ein Problem. Aber wenn er eh den Bus nehmen will, dann kann ich ja auch sein Fahrrad nehmen, solange es dann heute Abend oder wenn es dann das nächste Mal haben will, wieder da ist. Ist das für ihn, hat er dadurch nichts verloren und ich habe ihm was gewonnen. Also es ist möglich, Dinge, die man nicht permanent braucht, so zu poolen, ob das Autos sind oder andere Verkehrsmittel in einem Carpool, per Carsharing, was Werkzeuge sind. Die meisten Dinge eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ganz vieles braucht man nicht permanent oder sehr häufig, sondern eben nur ab und zu, und immer dann kann Poolen sinnvoll sein, dass man eben den Zugriff auf diese Dinge hat, wenn man sie braucht, nicht permanent. Auch das ist eine Möglichkeit, Ressourcen zu schonen, auch Aufwand in die Herstellung zu schonen und trotzdem allen das zu produzieren, was sie eben de facto brauchen. Ja, und letztlich ist natürlich auch das Weitergeben im Sinne von, ja, ich kann es mit anderen teilen, ich kann es auch direkt an andere weitergeben, was ich selber nicht mehr brauche, hier denkbar. Und heute ist zum Beispiel, diese Dinge werden mein Eigentum, wenn ich sie selber nicht mehr verwende, dann kann ich sie weiterverkaufen, weitervermieten, sie auf irgendeine Weise zu Geld machen, während wenn Dinge für den Gebrauch produziert werden, dann bietet es sich eben eher an, dass sie dann auch gebraucht werden. Das heißt, wenn ich selber an die Dinge rankomme, die ich brauche, dann brauche ich ja auch gar kein Geld mehr. Das heißt, es gibt gar nicht diese Notwendigkeit der Verwertung mehr. Gleichzeitig kann es eben auch Regeln geben, ähnlich wie das Copyleft, was die Nutzern bestimmte Verpflichtungen auch auferlegt. Regeln, wo, sagen wir mal, die Produzenten die Nutzer verpflichten und sagen, so, wir produzieren für den Gebrauch. Und das gibt es, das habe ich schon für verschiedene Projekte, die beispielsweise der Karlshof da ist ein Projekt zur Verpflegung der Leute im landwirtschaftlichen Bereich, wo also Kartoffeln und andere Dinge für den Konsum, zum Essen produziert werden, kostenlos abgegeben werden, aber eben unter der Verpflichtung, dass man es zwar selber essen, dass man es aber und auch weiterschenken darf, dass man es aber nicht weiterverkaufen darf. Also es wird eigentlich diese Dinge der Verwertung entzogen. Es ist zulässig, sie zu nutzen, und was man nicht nutzt, hat man eben die Verpflichtung, es an andere weiterzugeben, sofern es noch von anderen genutzt werden kann. Und diese, ja, Verpflichtung der Leute, etwas zu nutzen oder es zu teilen, weiterzugeben, das kann dann so eine Art Gegenstück, könnte so eine Art Gegenstück sein, ist es manchmal schon zum Copyleft, was eben ebenfalls sagt, dass die Freiheit der Dinge, die hier gestellt werden, erhalten bleiben muss. Ja, aber kommen wir zurück zu diesem ersten Element des Vervielfältigens, denn klar ist, die Dinge müssen erstmal vorhanden sein, auch wenn man sie gemeinsam nutzt, wenn man sie poolt, wenn man sie weitergibt, erstmal müssen sie produziert werden in ausreichendem Maße. Und da hatte ich gesagt, wenn man die gesamten Baupläne hat, wenn man die benötigten Ressourcen und Produktionsmittel hat, dann sind auch materielle Produkte kopierbar. Und ja, Stichwort Ressourcen und Produktionsmittel, die sind bei Peer-Produktion eigentlich immer Gemeingüter, die Commons, was von allen, was von der Community von Leuten bewahrt, aufgebaut, gepflegt wird, was von allen genutzt werden darf, gemäß den Regeln der Community, oder sie sind verteilter Besitz. Es gibt also keinen einzelnen Eigentümer, sondern es gibt viele Leute, die Zugriff haben zu diesen Produktionsmitteln, und es gibt keine Zentralinstanz, die sie kontrollieren könnte. Erstmal in der digitalen Peer-Produktion, da ist eben das Wissen eigentlich ganz wichtig, Informationen, ob das nun Texte sind, ob das Software ist, Wissen in jeder Form, die in der Praxis solcher Projekte immer als Gemeingut behandelt wird, was von allen genutzt und weiterentwickelt werden kann. Und die Wikimedia Foundation, die hinter der Wikipedia steht, die formuliert also diesen Anspruch, dass alles Wissen der Menschheit eigentlich als Gemeingut zu betrachten ist. Da sagt sich, stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder Mensch freien Zugang zur Gesamtheit allen Wissens hat. Das ist ihr Anspruch, den sie verfolgen. Und wenn es jetzt um die materielle Produktion geht, da ist das Wissen auch ganz wichtig. Es ist nicht das Einzige, aber ganz wichtig ist eben dieses Wissen um Baupläne, um die ganzen Technologien, was eigentlich technisch nötig ist, um Dinge zu bauen, aber auch um sie zu verwenden und um sie zu reparieren, wenn was kaputt geht, um sie zu entsorgen, wenn sie nicht mehr funktionieren, oder sie zu reparieren oder Einzelteile auszutauschen. Also alles Wissen, nur das Wissen ermöglicht es, Dinge herzustellen und dann auch das meiste aus ihnen zu machen. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Projekten, die sich freie Hardware nennen, ein bisschen irreführend oder eigentlich treffender freies Design, wo es also darum geht, die Baupläne und die gesamten Informationen darum, wie ein Ding hergestellt und benutzt wird, die mit anderen zu teilen, ans freies Wissen sowie eben freie Software, freie Inhalte, gemäß denselben Konditionen. Und dieses freie Wissen ist dann die erste Säule einer solchen materiellen Produktion, dass andere überhaupt Zugriff haben, herauszufinden, wie etwas hergestellt werden kann. Was jetzt im digitalen Bereich für das Wissen gilt aber im materiellen Bereich ebenso für die Natur, also der Logik der Tierproduktion, diesem Anspruch nach, dass die Ressourcen eben Gemeingüter sind, bedeutet das auch, dass auch die Naturressourcen Gemeingüter sind, die eben von allen Anteilen genutzt werden können, wo aber niemand jetzt exklusive Eigentumsrechte dran beanspruchen kann. Was aber natürlich auch bedeutet, sie können genutzt werden, sie müssen aber auch von allen gepflegt und weiter für künftige Generationen bewahrt werden. Wir haben eigentlich kein Recht so zu tun, als ob wir die letzten Menschen sind oder es wäre dumm, das zu tun. Sondern man muss sie auch für die kommenden Generationen erhalten. Das hat Marx mal sehr schön formuliert im Kapital. Da sagt er, selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer und haben sie als gute Familienväter die nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Also die Idee, dass die natürlichen Ressourcen einzeln gehören können, diese dann verwerten oder verkaufen können, die wird da zurückgewiesen, die beißt sich mit der Idee der Tierproduktion, dass man sich ja zusammentut, dass man die anderen als Tiers behandelt. Ja, also diese Gemeineigentum, Gemeingut, Natur, die genutzt werden darf, die aber nicht verbraucht werden muss, sondern erhalten bleiben muss, das ist dann eben die zweite Säule. Und dann geht es um die Produktionsmittel selbst, wenn man da wieder schaut auf die digitale Tierproduktion. Neben der Ressource Wissen gibt es materielle Produktionsmittel wie Computer, Internetzugang. Die gehören dabei meist den einzelnen Beteiligten. Es gibt also keine Zentralinstanz, sondern es gibt ganz viele Leute, hunderte Leute, tausende Leute, die bei einem Projekt mitmachen. Jeder von denen hat einen Computer, hat also einen kleinen Teil von diesem Produktionsmittel unter seiner Kontrolle. Und diese Dinge, Marx hatte eben schon diese Unterscheidung Eigentum und Besitz. Eigentum ist eben das, was mir im juristischen Sinne gehört, was ich auch verkaufen oder verwerten kann. Besitz ist das, was ich benutze. Beispielsweise meine Mietwohnung, die habe ich gemietet, die ist mein Besitz, weil ich drin wohne. Die ist aber das Eigentum meines Vermieters. Er hat das Recht, sie neu zu vermieten, wenn ich ausziehe. Er hat das Recht, sie zu verkaufen. Das darf ich alles nicht machen. Ich bin nur der Besitzer, er ist der Eigentümer. Bei diesen Computern, bei diesen materiellen Produktionsmitteln fällt meist beides zusammen, Besitz und Eigentum. Faktisch genutzt werden sie aber als Besitz. Also sie werden genutzt von den Leuten, um damit zu arbeiten. Sie verdienen aber, wenn sie an solchen freien Projekten mitmachen, im Allgemeinen kein Geld. Also sie verwerten den Computer nicht, sondern sie tragen ihn zu dem gemeinsamen Ziel bei und nutzen dabei den Computer als ihren Besitz. Und dass der Besitz dabei über so viele verschiedene Personen verteilt ist, das verhindert, dass einzelne Leute das Projekt unter Kontrolle kriegen können, indem sie eben den Leuten den Zugriff auf diesen Besitz abschneiden. Niemand kontrolliert die Ressourcen, damit kann niemand potenziell die anderen erpressen, dass sie eben den Zugang, den Zugang zu diesen Produktionsmitteln nur unter bestimmten Bedingungen gewährt. Und das heißt, diese Dezentralität, die Verteilung der Produktionsmittel auf viele Besitzer ist da ganz wichtig. Und wir sehen etwas Ähnliches heute im Bereich materieller Tierproduktion, nämlich dass da dezentrale Infrastrukturen entstehen, wo Dinge produziert werden und wo aber keine Einzelperson über einen Großteil der Ressourcen oder über sehr mächtige Produktionsmittel verfügt, sondern wo es einen sehr vielfältige Besitzrechte sind, sodass es faktisch nicht möglich ist, für Einzelne da einen Großteil der Ressourcen unter Kontrolle zu bekommen und die anderen damit zu erpressen. Ein solches Beispiel für dezentrale Produktionsmittel sind Mesh-Netzwerke. Ein Mesh-Netzwerk ist also eine Art gleichberechtigtes Netzwerk wie Peers, wo es keine Zentralinstanz gibt. Normalerweise beim Internet gibt es die Provider und mein Provider kann mir und vielen anderen Leuten den Zugang zum Internet verwehren, wenn er kann mich einfach abschneiden, er kann meinen Zugang ebenso filtern oder zensieren. Bei Mesh-Netzwerken sind alle Computer gleichberechtigt. Wenn einer ausfällt oder mich zensieren versucht, kann ich einfach über andere Computer gehen. Das heißt, es gibt keine Zentralinstanz, kein der da irgendwie mehr besonderer ist als die anderen, der das ganze Netzwerk oder Teile davon unter seiner Kontrolle hätte. Und beispielsweise gibt es diese freien Funknetze sind solche Mesh-Netzwerke. Und in Südafrika gibt es beispielsweise Projekte, wo sich da ganze Communities auf diese Weise mit lokaler Telefonie, dass sie also untereinander sich verständigen können, dass sie aber auch mit der Welt telefonieren können und mit der Welt per E-Mail und Internet kommunizieren können, dass ein solches Mesh-Netzwerk auf der Basis von freiem Design, wo also die Baustellen, die man verwendet, sind frei dokumentiert. Und die Hardware, die tatsächlich, die Software ist natürlich ebenfalls frei. Und die Hardware, auf der das ganze Netzwerk basiert, die gehört eben ganz vielen Leuten. Also jeder hat seinen eigenen Zugangspunkt, oder nicht jeder, aber viele haben ihren eigenen Zugangspunkt dezentral selber besorgt oder organisiert oder gekauft. Und es gibt also keine zentrale Instanz, die das Netzwerk jetzt irgendwie kontrollieren oder abschalten könnte. Dann eher noch im Bereich des Digitalen sind Hackerspaces entstanden, also selbstorganisierte Räume, wo sich eine Reihe von Leuten zusammentun. Oft dann gibt es einen Verein, der den Hackerspace trägt, also ein selbstorganisierter Raum, die sich, wo dann jeder einen kleinen Teil einzahlt, um so die Miete zu zahlen, wo auch nicht alle, aber viele mitmachen, dass man sich halt um den Raum kümmert, ihn bewahrt und pflegt, wo dann ein Raum entsteht, wo dann beispielsweise Software produziert werden kann, wo Leute eben hacken, also programmieren können oder Texte schreiben, was ihnen immer wichtig ist, wo so ein Ort entsteht für produktives Tun, auch darum Wissen zu teilen, Workshops zu veranstalten oder informell sich was beizubringen, also ein Wissen an andere weiterzugeben oder einfach zu entspannen. Und interessant wäre das gerade dann, wenn in diesen Räumen eben auch mehr, dass so nach und nach in diesen Räumen immer mehr Produktionsmaschinen angeschafft werden, oft, wo auch tatsächlich materielle Dinge hergestellt werden können und eine Bewegung von Räumen, die genau auf diese materielle Produktion abzielt, sind die Fab Labs. Das sind also Orte, wo es eine ganze Reihe von Maschinen gibt, 3D-Drucker, sogenannte Fabber zum Beispiel, wo Dinge quasi dreidimensional ausgedruckt werden, Schicht für Schicht, so wie ein Computer das macht, aber eben so, also wie ein Drucker das macht, aber eben dann viele Schichten übereinander, sodass ein dreidimensionaler Gegenstand entsteht. Das ist eine Entwicklung da, aber andere vielleicht noch interessantere Entwicklungen sind, dass auch die herkömmlichen Produktionstechniken oft, die Maschinen werden kleiner, sie werden dann dafür auch zugänglich für solche dezentralen Räume, wo es eben kein großes Kapital mehr notwendig ist, wo Leute das mit sehr beschränkten Mitteln solche Räume aufbauen, solche Maschinen anschaffen und überwachen können. Und zum Beispiel CNC-Maschinen, das sind Maschinen, mit denen man dann per Computer gesteuert Dinge zurecht Holz oder Metalle bearbeiten kann, zurechtschneiden, wegfräsen Teile, die nicht passen und ähnliches. Also da gibt es Möglichkeiten, dann materielle Güter durch solche Programme und durch solche Maschinen herzustellen, in bestimmten Fällen, ohne dass es noch sonderlich viel Kapital bräuchte. Wobei momentan diese Fab Labs noch stark auf proprietäre Maschinen setzen, die eben gekauft werden müssen, die teuer sind. Deswegen braucht es dann oft noch Universitäten beispielsweise oder Künstlerorganisationen, größere Organisationen, die ein solches Fab Lab sponsern, während gleichzeitig gibt es aber eine Bewegung von Leuten, die sich gezielt darum bemüht, dass man für solche Hackerspaces, für solche Fab Labs, wo eben materielle Dinge hergestellt werden können, dass man da wiederum dann ganz auf freies Design, auf freie Baupläne setzt. Das heißt, alle Maschinen sollen dann selber freie Hardware sein, dass das eben möglich ist, eine solche Maschine auch herzustellen, wenn man dann ein solches Fab Lab, sagen wir mal, hat. Tendenziell auch nur mit den mit beschränkten natürlichen Ressourcen und mit den Maschinen, die da sind, andere Fab Labs herzustellen, also quasi dieses gesamte Produktionsmaschine, die da entsteht, dieser Raum, der gleichzeitig eine große Produktionsmaschine ist, in dem die verschiedenartigsten Dinge hergestellt werden können, dass der sich selber vervielfältigen kann, dass man so weitere Fab Labs, weitere solche offenen Produktionsräume aufbauen kann. Ja, und wenn eine solche dezentrale Produktionsinfrastruktur da ist, die sich eben potenziell auch vervielfältigen kann, da gibt es eben dann keine Zentralinstanz, die alles gehört, der ein großer Teil gehört. Das heißt, es gibt niemanden, der das Ganze unter Kontrolle bekommen kann, und es ist da möglich oder kann möglich werden, sagen wir mal, sobald eben sowas sich weiter verbreitet, nach und nach auch größere Teile der materiellen Produktion eben vom Markt abzukoppeln, sodass es nicht mehr nötig ist, Geld zu verdienen oder jedenfalls nicht mehr sehr viel, und man trotzdem sich die Bedürfnisse befriedigen kann, die man hat, indem man sich mit anderen zusammentun kann. Heute funktioniert das schon ganz gut im digitalen Bereich, aber wenn sich eben solche dezentralen Produktionsinfrastrukturen ausbreiten, kann es tendenziell eben auch für immer mehr und mehr Bereiche im materiellen Bereich funktionieren. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn Leute da auch mitmachen, diese Hackerspaces, Fab Labs oder wie immer sie heißen, dann auch aufbauen, sich darum kümmern, sich dort an der Produktion beteiligen. Das heißt, es geht auch da immer wieder um die freiwilligen Beiträge von Leuten, die das gut finden, denen das wichtig ist, ob aus pragmatischen oder aus ethischen Gründen, die da mitmachen. Und diese freiwilligen Beiträge der Peers, die sich da zusammentun, um da zu produzieren, das ist also die vierte Säule, die ganz wichtig ist, die aber genauso wie im materiellen Bereich eben funktionieren kann, weil ja Leute sehr gern basteln, sehr gern bauen und es viele Leute gibt, die sich da gerne auf die eine oder andere Weise einbringen. So, jetzt will ich noch auf zwei Punkte eingehen, bevor ich dann zum Abschluss komme. Nämlich dieses Prinzip der Ressourcen, wo ich gesagt hatte, ja, es gibt den ökologischen Fußabdruck. Die Ressourcen sind begrenzt. Man muss sehen, dass genug für alle da ist. Niemand kann sich anmaßen, sehr viel mehr zu verbrauchen als die anderen. Sonst ist klar, dass irgendwelche anderen auf der Strecke bleiben müssen. Und dieses Fairness-Prinzip ist ja auch der Tierproduktion eigentlich inhärent. Dass man die anderen als Tierprodukt akzeptiert, dass man nicht denkt, man selber wäre was Besseres, hätte mehr Anspruch als die anderen. Trotzdem ist natürlich immer denkbar, dass Einzelne eben versuchen, sich darüber hinwegzusetzen, mehr Ressourcen verbrauchen, mehr konsumieren, als eigentlich dauerhaft möglich ist. Kann man das verhindern? Also wie kann man damit umgehen? Ist das ein Problem und kann man es lösen, ohne jetzt, sagen wir mal, eine zentrale Instanz, wie das heute die Polizei ist, die dann notfalls eingreift, die Leute in ihrer Schranken weiß und zur Rechenschaft zieht, kann man es ohne eine solche zentrale Instanz schaffen? Ich denke ja, wenn man schaut, wie es eben heute in Peer-Projekten geht, dann gibt es da sehr wohl dezentrale Verhaltensweisen, wie mit Fehlverhalten umgegangen wird. Und zwar wird das unter dem Stichwort Flaming and Shunning gefasst, was man auf Deutsch als Schimpfen und Schneiden wiedergeben kann. Also erstmal das wenn Leute merken, da verhält sich einer schlecht, da macht er was, was nicht geht, was das Projekt zu zerstören droht oder eben auf Kosten der anderen geht, dass dann erstmal geschimpft wird, dass dann also beispielsweise per E-Mail oder in anderen öffentlichen Foren den Leuten sehr klar gemacht, sehr laut und deutlich klar gemacht wird, dass man das nicht gut findet und sie quasi zurechtgewiesen werden. Und da gibt es also keine Zentralinstanz, die das machen könnte, sondern einfach die anderen Beteiligten, die dann darauf achten, die dann dieses Flaming, dieses Schimpfen halt äußern und so wird der Person zu verstehen gegeben, dass sie sich eben fehlverhalten hat aus Sicht der anderen, aus Sicht des gesamten Regelkomplexes, der da entstanden ist. Wenn das nichts nutzt, das Flaming, dann kann es zum Shunning kommen. Man arbeitet also nicht mehr mit der Person zusammen. Man boykottiert sie. Im Extremfall kann sie auch ausgeschlossen werden aus dem Projekt. Und nun hatte ich gesagt, es gibt keine einzelne Person, die alle Ressourcen oder einen Großteil davon Personen oder Institutionen kontrollieren kann. Aber umgekehrt ist natürlich für jeden auch wichtig, dass man immer andere braucht, um mit den anderen zusammenzuarbeiten. Niemand kann ganz allein für sich produzieren, was er zum Überleben braucht. Man ist immer auf andere angewiesen. Das heißt, es dürfte auch nicht möglich sein, für einzelne Leute oder eine kleine Gruppe von Leuten sich so viel zu verhalten, über die Regeln der Peer-Produktion sich hinwegzusetzen und eben sich anmaßen, auf Kosten der anderen zu leben, weil die anderen dann einfach dadurch, dass sie nicht mit denen zusammenarbeiten, die eigentlich in ihrer Schrankenweisen zur Vernunft bringen können, weil es eben notwendig ist, auf Dauer sich mit den anderen zu einigen. Und so kann man eben, denke ich, erreichen, dass es diese Fairness durchgesetzt wird, dass niemand auf Kosten der anderen lebt, die anderen darauf übervormunden kann, sondern dass eben die Ressourcen fair aufgeteilt werden, dass alle was abbekommen können und niemand zu viel beanspruchen kann, also mehr als dauerhaft für alle möglich ist. Ein anderer Punkt der Fairness ist der Bereich Aufgabenaufteilung. Ich hatte gesagt, es funktioniert per Stigmergie, also es gibt Hinweise darauf, was zu tun ist und dann per Selbstauswahl, also niemand ist gezwungen, sondern man entscheidet sich freiwillig, bestimmten Aufgaben nachzugehen, weil einem diese Sachen wichtig sind oder weil man möchte, dass es getan wird oder weil man es gerne tut oder weil man den anderen was Gutes tun möchte, was zurückgeben möchte. Jetzt ist aber natürlich immer denkbar, dass das nicht immer funktionieren wird, dass es für bestimmte Aufgaben keine Freiwilligen gibt oder nicht genug. Wie können dann Projekte damit umgehen? Also ein wichtiges Mittel ist auf jeden Fall schon mal die Automatisierung. Man kann, viele Tätigkeiten sind ja schon, also die notwendigen Tätigkeiten sind ja im letzten Jahrhundert schon seit der Entstehung des Kapitalismus durch die Automatisierung vieler Aufgaben hat sich die Produktion sehr viel effizienter geworden. Gleichzeitig sind im Kapitalismus der Automatisierung aber immer Grenzen gesetzt. Dadurch, dass je schlechter bezahlt ein Job ist, desto geringer der Anreiz, ihn wegzuautomatisieren, weil desto geringer ja das Einsparpotenzial. Und darum geht es im Kapitalismus. Dagegen, wenn es nur darum geht, Freiwillige zu finden, dann sind natürlich gerade die undankbaren Jobs, also die Jobs, wo es keine Freiwilligen gibt, die stechen natürlich heraus, die sind dann eben ein Problem, während die Jobs, wo es Freiwillige gibt, die erledigen sich ja quasi von allein, da muss man dann nichts weiter machen. Das geht einfach so, aber da, wo es keine Freiwilligen gibt, da ist dann der Anreiz für die Leute, die ja wollen, dass diese Sachen gemacht wird, die sie aber nicht machen wollen, da eine andere Lösung zu finden. Diese Lösung kann eben im Automatisieren bestehen, sehr viel höher. Das heißt, da gibt es neue Möglichkeiten, die im Kapitalismus so noch nicht zur Geltung kommen und eben die undankbaren Aufgaben entweder ganz weg zu automatisieren oder zumindest so teils zu automatisieren, dass sie angenehmer werden. Ja, das angenehmer werden ist ein anderes Stichwort, das ja im Kapitalismus eigentlich den Firmen erstmal reicht ist, wenn sie jemanden finden, ob die Aufgabe dann schön ist oder nicht. Schön ist der Firma erstmal egal. Während wenn es um Freiwilligkeit geht, um Leute, die freiwillig mitmachen, dann ist natürlich erstens entscheiden die Leute selber, wie sie die Aufgaben angehen. Das heißt, da gibt es schon ganz andere, also das allein macht es schon mal angenehmer, etwas zu machen. Aber darüber hinaus gibt es eben Möglichkeiten, auch die Art und Weise, wie eine Tätigkeit gemacht wird, umzugestalten, sodass eben, also in Sicherheit zum Beispiel, ist im Kapitalismus eine Sache, die immer zwar vorhanden ist, Arbeitsschutz, aber potenziell immer ein Kostenfaktor. Es darf eben nicht zu teuer werden und aus Sicht des Unternehmens sind ein paar Tote hier und wieder vielleicht nicht so tragisch, sondern die Frage ist halt, wie viel Sicherheit kann man sich leisten. Wenn es um Peers geht, die freiwillig machen, die das freiwillig machen oder eben nicht, dann sind da natürlich ganz andere Möglichkeiten gegeben, dass man eben eine Aufgabe umorganisiert, dass man sie sicherer macht, angenehmer macht und irgendwelche erniedrigenden Umstände einer Aufgabe beispielsweise einfach weglässt oder auf andere Weise organisiert. Und also ich denke, mit diesen Mitteln des, des Umorganisierens, Umgestaltens und des Automatisierens kann man viele Aufgaben gelöst bekommen. Und dann gibt es ja immer noch diesen Community-Aspekt, dass eben Leute die Community etwas zurückgeben wollen, sich deswegen auch tendenziell der Aufgaben annehmen, die eben noch offen sind, wo besonders viele Leute ein Interesse haben. Also auch das wird helfen. Wenn aber auch das alles nicht greift, dann würde ich sagen, ist auch da wieder die Fairness da. Das heißt, die Lösung hier ist eigentlich, dass jeder ein bisschen was von solchen unangenehmen Aufgaben mal macht und das auf diese Weise, muss ja nicht von allen sein, aber halt von einer. Jeder nimmt sich dann eine solche Aufgabe mal hin und wieder ein bisschen an und dann haben alle, dann hat niemand viel damit zu tun, aber eben jeder ein bisschen was. Auf diese Weise kann man dann auch Aufgaben ohne Zwang, ohne andere Mittel Leute zum Tun zu zwingen, einfach, dass man hier auf dieses Prinzip der Fairness und jeder macht mal ein bisschen was als selbstverständliches Prinzip setzt und dass auf diese Weise dann die Aufgaben umverteilt werden, ohne dass es halt Kommandos oder Zwangsmechanismen bräuchte. Gut, jetzt komme ich zum Schluss. Also erstmal nochmal zusammenfassend. Eine solche Gesellschaft, die auf materieller Papierproduktion basiert oder auf Papierproduktion in allen Lebensbereichen, wenn sie denn kommt, wie unterscheidet die sich? Also ganz zentral ist eben der Zweck der Produktion. Der ist hier nicht mehr der Profit, das Geldvermehrung, sondern die Bedürfnisbefriedigung. Man produziert also etwas, weil man es gerne tut, oder man produziert, beteiligt sich an der Produktion von Dingen, die man selber hätte. Es geht immer um die Bedürfnisse der Beteiligten. Und weil man nicht für den Profit produziert, sondern für die Bedürfnisse, ist man eben auch nicht gezwungen, gegen die anderen zu konkurrieren. Man muss sie nicht ausstechen, sondern man kann mit ihnen zusammenarbeiten, man wird sogar sinnvollerweise mit ihnen zusammenarbeiten, weil das einem selber Vorteile bringt und es eben einem selber eben ermöglicht, besser die eigenen Ziele, besser und angenehmer die eigenen Ziele zu erreichen. Ja, dann basiert der Kapitalismus auf dem Arbeitszwang, der für die meisten Leute deswegen besteht, weil sie von Zugang zu den Produktionsmitteln ausgeschlossen sind, weil sie also nicht in der Lage sind zu überleben, ohne ihre Arbeitskraft zu verkaufen oder weil sie dann zumindest nur sehr schlecht überleben können und von staatlichen Anlosen beispielsweise abhängig sind. Bei Papierproduktionen sind dagegen die Produktionsmittel entweder Gemeingüter, was also von allen gepflegt wird und was allen zusteht, oder sie sind verteilter Besitz, wo also nicht einzeln das kontrollieren wurde, sondern wo die Kontrolle de facto über alle verteilt ist. Das heißt, jeder hat Zugang zu solchen dezentralen Produktionsinfrastrukturen und niemand kann ganz ausgeschlossen werden. Also niemand ist zum Zwang, unterliegt diesem Zwang, seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen. Ja, und wie gesagt, die anderen sind nicht Konkurrenten, sondern sie sind immer potenzielle Partner. Es macht Sinn, sich mit den anderen zusammenzuschließen, sich gegenseitig zu unterstützen, weil man dann für alle Beteiligten besser zum Ziel kommt. Und ja, dieser Zwang zur Konkurrenz, zum anderen ausstechen, ist auch im Kapitalismus, der das Verbreiten von Innovationen, von Wissen verhindert, weil es für Firmen ganz wichtig ist, ihre Prozesse zu patentieren oder auf andere Weise geheim zu halten oder ihre Software geheim zu halten und nicht anderen zu ermöglichen, die Software selber weiterzugeben, zu anzupassen. Also Wissen in jeder Form muss geheim gehalten werden im Kapitalismus. Hier gibt es keine solchen Gründe zum Geheimhalten, sondern sogar viele Gründe, es eben zu teilen mit anderen, weil die dann vielleicht selber gute Ideen haben, es weiterentwickeln und verbessern werden. Und ganz wichtig in ökologischer Hinsicht wiederum ist, dass der Wachstumszwang entfällt, der aus diesem permanenten Druck zur Kapitalverwertung Geld in mehr Geld und mehr Geld in noch mehr Geld verwandeln. Das ist nicht mehr da. Es sind hier allein die Bedürfnisse der Menschen, die bestimmen, was produziert wird. Und das heißt, ob mehr produziert wird, hängt halt einerseits von den Bedürfnissen der Leute ab, andererseits von den ja, Naturressourcen. Also dieser Zwang mit der dieser Widerspruch zwischen der Natur, die immer bis auf Äußerste ausgebeutet werden muss und damit man immer viel mehr verkaufen kann, der ist halt hier nicht mehr da. Und wenn man zufrieden ist mit dem, wie es ist, dann kann es auch ohne weiteres so bleiben. Und ja, dann gibt es im Kapitalismus eigentlich, wenn man guckt, was ist die Aufgabe des Staates, geht es einerseits immer darum, die Antagonismen, die im Kapitalismus hervorgebracht werden, zu schlichten, zu vermitteln und auch die Verlierer, sich um die Verlierer zu kümmern. Also einerseits, es gibt den Antagonismus zwischen Arbeitern und den Firmen, wo die Arbeiter möglichst wenig arbeiten wollen, die Firmen möglichst viel. Man muss sich da einigen, also das ist ein ständiger Antagonismus. Dann ist der Antagonismus zwischen den Konkurrenten und alle Leute sind Konkurrenten, auch auf dem Arbeitsmarkt oder die Firmen sind Konkurrenten. Und wir eben im Konkurrenzkampf. Und einerseits muss der Staat dann regulierend eingreifen, dass die Firmen eben ihre Arbeiter nicht zu stark ausbeuten, wie früher mit dem Verbot der Kinderarbeit war zum Beispiel ein solches staatliches Gebot, was dann durchgesetzt wurde, damit der ganze Laden auch dauerhaft funktionieren kann. Oder andere Arbeitsschutzmaßnahmen. Ebenso muss er dafür sorgen, wenn Leute eben keine Arbeit finden, dass sie dann ein bisschen versorgt werden, dass sie keine Revolte machen oder verhungern. Und also diese ganzen Aufgaben, die dem Staat zufallen, die werden in der Tierproduktion tendenziell überflüssig, weil diese Antagonismen wegfallen und weil die Sache eben selbstregulierend sind. Man tut sich mit den anderen zusammen, man sticht sie nicht mehr aus. Das heißt, diese Rollen des Staates, der Staat, wie wir ihn heute kennen, wird dadurch überflüssig, dass eben die Produktion direkt in Kooperation nicht mehr antagonistisch organisiert ist. Damit bin ich am Ende. Also ich habe mehr als das, was ich hier gesagt habe, steht in meinem Buch Beitrag nicht zertauschen, wobei einiges da noch anders steht. Also auch meine Ideen haben sich natürlich weiterentwickelt, aber viele Grundideen sind da zu finden. Wer möchte, kann das auf dieser Website TheEconomy.org herunterladen. Es ist natürlich selber ein Gemeingut, ein freies Wissen, was man nicht nur runterladen kann, sondern auch weiterentwickeln. Aber wer mir was Gutes tun will oder was ein gedrucktes Exemplar lesen kann, also auch hier eins von mir käuflich erwerben, das geht natürlich auch immer. Und dann, ja, also, dann gibt es neben dieser TheEconomy.org-Website, die im Wesentlichen dieses Buch und andere Artikel von mir zum Thema verlinkt und meine Vorträge und Ähnliches auch, gibt es eine Website, wo insgesamt sehr viel mehr los ist, wo wir tagesaktuell diskutieren, das ist keimform.de, wo also neben mir noch eine ganze Reihe anderer Leute zu diesen ganzen Entwicklungen rund um Tierproduktion, Gemeingüter und nicht kapitalistische Alternativen diskutieren und ja, also wer möchte, kann da auch irgendwie gerne mal vorbeischauen oder auch selber Artikel schreiben, mir dann Bescheid sagen zum Freischalten und Ähnliches. Also Diskussion ist da jeder Hinsicht erwünscht. Damit bin ich am Ende und ja, hoffe auf Diskussion.
Diskussion, falls es vorhin auch. Ja, da kann man 5 Minuten. Ja, das ist in Ordnung. Ja, ja,